Also gibt es ja alle möglichen Sachen, die man am Sport aus linker Perspektive kritisieren kann. Die Frage, die sich halt dann stellt, sind diese Sachen dem Sport immanent oder ist das halt das, was passiert, wenn Sport in einer ja, kapitalistischen Gesellschaft organisiert wird und würde das auch anders gehen?
Analyse und Kritik. Der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 20. Folge des AK-Podcasts. Mein Name ist Gina und ich spreche heute mit Gabriel Kuhn über Sport. Genauer gesagt über Linke und Sport. Hi Gabriel, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
Ja, kann ich machen. Danke für die Einladung. Gabriel Kuhn, ursprünglich aus Österreich. Bin aber seit Mitte der 90er Jahre schon immer in Österreich, seit 2007 in Schweden, bewege mich seit meiner Zeit in der Schule, also Ende der 80er Jahre in linken, außerparlamentarisch linken Zusammenhängen, mache viel Publikationsarbeit, aber daneben auch bin ich also aktiv in verschiedenen politischen Projekten. Die letzten Jahre war ich Generalsekretär der SAC, der syndikalistischen Gewerkschaft hier in Schweden, so ähnlich wie die FAU, nur größer.
Ja, danke dir. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, in deiner Autorenbio im Buch Playing as if the World Mattered, erschienen bei PM Press, steht, du warst mal semiprofessioneller Fußballspieler. Außerdem hast du auch einen Community-Fußballclub gegründet. Kannst du uns einmal vorab ein bisschen über deinen persönlichen Zugang zum Sport erzählen?
Ja, also als Kind und Jugendlicher hat mich eigentlich nichts anderes interessiert als Sport. Ich war auch aktiv, also habe wettbewerbsmäßig verschiedene Sportarten betrieben und bin dann aufgenommen worden in ein, wie das damals in Österreich geheißen hat, Bundesjugendleistungszentrum für Fußball. In Österreich sind es heute die Akademien. Ich glaube, in Deutschland nennt man das Nachwuchsleistungszentren mittlerweile. Und bin dann von dort sehr früh, also mit 15, in den Kader eines damaligen Zweitligisten aufgenommen worden. Das ist der einzige Claim to Fame meiner Fußballkarriere ist, dass ich glaube in der Saison 87, 88 der jüngste Spieler in irgendeinem Kader der ersten zwei österreichischen Ligen war.
Nicht schlecht.
Und lange her. Und dort, und die zweite Liga in Österreich damals, also die ist immer als so Halbprofiliga bezeichnet worden, was halt bedeutet, dass jede Mannschaft hat so ein paar Spieler gehabt, die ausreichend Gehalt bekommen haben, um vom Fußball leben zu können. Und der Rest, so wie ich damals als junger Nachwuchsspieler, haben sich halt so ein Taschengeld dazu verdient. Meine Karriere habe ich aber dann selber beendet, bevor sie eigentlich so richtig angefangen hat. Also ich habe dann mit 19 bin da abgesprungen, weil mich einfach zu dem Zeitpunkt dann andere Sachen mehr interessiert haben, vor allen Dingen die Politik und das Reisen. Aber die Leidenschaft für den Sport selber habe ich nie verloren. Und also die gibt es ja bis heute, drückt sie halt in anderer Form aus. Und die Gründung dieses Sportvereins, 17 SK, Hyttan SK auf Schwedisch, zu der es da vor 15 Jahren gekommen ist, ist halt Teil davon. Es hat damals hier in Schweden ein bisschen so eine Welle von also lokalen Projekten unter dem Aufhänger lokale Organisation gegeben. In Deutschland würde man wohl sagen, so Stadtteilprojekte. Und wir haben da in dem Zusammenhang so einen Sportverein gegründet, hier in einem Teil von Stockholm, im Süden Stockholms, wo einige so andere Projekte auch aktiv waren oder gegründet worden sind zu der Zeit. Und der Fokus war halt da mehr auf, ja, halt Sport als soziale Aktivität, Fokus auf Gemeinschaft und nicht so stark auf Wettbewerb und so. Ja.
Cool, das ist auf jeden Fall eine super Überleitung in unser Thema heute. In deinem Buch schreibst du, es sei einfach, Sport aus linker Perspektive zu kritisieren. Du zitierst unter anderem einen Anhänger der kritischen Theorie des Sport Marc Perelman mit den Worten: Was kann die kritische Theorie heute gegen den Sport vorbringen, der mittlerweile zum sichtbaren Gesicht jeder Gesellschaft geworden ist? Die einzig mögliche kritische Antwort ist eine entschiedene Behauptung, es sollte keinen Sport geben. In dieser Vorstellung ist Sport derzeit eine der höchsten Formen der Entfremdung des Menschen im Kapitalismus. Das ist ja ein recht drastischer Ansatz, der wahrscheinlich in der linken Kritik am derzeitigen Sportbetrieb nicht unbedingt so gängig ist. Beläuft sich die vor allem auf den kommerziellen Ausverkauf, wie zum Beispiel durch die FIFA, oder steckt da noch mehr dahinter?
Ja, also das Zitat stammt ja aus einem Buch, das einen entsprechenden Titel trägt. Ich glaube, Barbaric Sport, A Global Plague oder so ähnlich. Also barbarischer Sport, eine globale Plage. Es ist deshalb so ein bisschen so ein extremer Ausdruck einer gleichzeitig doch recht gängigen linken Kritik am Sport. Du hast ja da eh schon einige Aspekte jetzt genannt. Also dieser Fokus halt auf diese Überkommerzialisierung, Opium des Volkes, den damit verbundenen Nationalismus, Celebrity-Kult, Geschlechterbinarität, also gibt es ja Normierung der Körper, also gibt es ja alle möglichen Sachen, die man am Sport aus linker Perspektive kritisieren kann. Die Frage, die sich halt dann stellt, ist, also sind diese Sachen dem Sport immanent oder ist das halt das, was passiert, wenn Sport in einer kapitalistischen Gesellschaft organisiert wird, und würde das auch anders gehen? Ich bin natürlich jemand, der die letztere These vertritt, aber es gibt halt da härtere Kritiker des Sports, die da sehr unversöhnlich diesem Spektakel gegenüberstehen.
Verstehe. Okay, auf der Suche nach Antworten zu diesen Fragen bewegen wir uns heute einmal durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts und folgen damit auch der Gliederung deines schon erwähnten Buches. Denn einiges von der Kritik, von der du auch eben gesprochen hast, galt zwar schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dennoch gab es tausende ArbeiterInnen-Sportvereine, von Turnvereinen bis Fahrradvereinen. Es gab so eine richtig proletarische Sportkultur, auch schon vor den Arbeiterolympiaden, die dann wohl den Höhepunkt darstellten. Wie sah diese Sportkultur aus?
Ja, also, wenn man das historisch aufrollt, ja, man hat die Arbeitersportbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, die, und das ist wichtig da zu betonen, ja eingebettet ist in so eine ganz breite Arbeiterbewegung als Kulturbewegung. Also es ist damals schon so einen Kampf, man könnte wohl heute sagen, um die kulturelle Hegemonie gegangen, wo sich eben proletarische Werte wie in allen Lebensbereichen auch im Sport gegen bürgerliche Werte behaupten sollen. Also was hat das damals konkret bedeutet? Sport, der Fokus im Sport nicht auf die Konkurrenz, nicht auf Rekordhascherei, kein Profitum war ganz wichtig. Also dass auch diese, das hat es ja damals auch schon gegeben, diese Ansätze der kommerziellen Ausbeutung des Sports. Und dem entgegengesetzt hat man halt so ein Modell des Sports, wo es halt hauptsächlich um Aspekte, also in der damaligen Terminologie, also die Ertüchtigung der Massen gegangen ist, also Gesundheit und Leute sollen zusammenkommen. Und es war dann schon sehr viel Fokus auf so gemeinsame sportliche Aktivitäten, die eben nicht wettkampforientiert sind, also Wandern, Fahrradfahren, Massenturnen und so. Und wenn es dann Wettkampf gegeben hat, dann hat man zum Beispiel bei diesen Arbeiterolympiaden, da hat es ja dann keine nationalen, also Hymnen und Fahnen und sowas gegeben, sondern man hat halt diese Aspekte beiseite gestellt und hat fokussiert auf das Gemeinsame. Es war ja so ein Festivalcharakter eigentlich, so die gemeinsame Sportausübung, aber auch so in einem breiteren kulturellen Rahmen.
Im Nationalsozialismus war es so, dass diejenigen Teile der Bevölkerung, die in proletarischen Vereinen organisiert waren, mit als letztes zum Faschismus übergelaufen sind oder ihn zumindest hingenommen haben. Obwohl es auch so war, dass zwar viele ArbeiterInnen in diesen Organisationen Mitglied waren, aber viele davon nicht unbedingt politisch gefestigt oder geschult. Was würdest du sagen, welche Rolle nahmen damals die Vereine im Alltag der Menschen ein und eben auch darin, Widerstand gegen die Nazis zu organisieren?
Ja, die Vereinsmitgliedschaft und die Tätigkeit auch in den Arbeitersportvereinen war natürlich ein großer Teil auch des Alltags der Leute, die dort aktiv waren. Also neben der Arbeit wahrscheinlich der soziale Raum, in dem man sich am meisten bewegt hat, mehrere Male in der Woche. Und dann der Übergang zum Nationalsozialismus. Also einerseits ist es ja so, die ganzen Arbeitersportvereine sind ja verboten worden. Alle anderen Sportvereine gleichgeschaltet waren, also an organisierten Widerstand war ja dann, also an organisierten Widerstand war in der Form nicht zu denken und gleichzeitig verschwinden natürlich diese Werte, die man sie im Kontext der Arbeitersportvereine aufgebaut hat, also auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt ideologisch so wahnsinnig gefestigt waren, die verschwinden ja nicht unmittelbar. Und es gibt schon so ein paar Geschichten aus dem Sportbereich, wo ja, die sportliche Betätigung dann halt einen Widerstand streift, beziehungsweise in manchen Fällen schon da explizit war. Also, ein erstes Beispiel, das mit dem daran streifen. Also in Österreich zum Beispiel wird erzählt, dass, was ja so was Klassisches ist, gerade auf Fußballplätzen, dass in der relativen Anonymität der Masse man Widerstand ausdrücken kann, auch unter dem Deckmantel des Fantums. Also in autoritären Regimen, wie man das sonst in anderen sozialen Bereichen nicht machen kann. Also gibt es ja sonst zahlreiche Beispiele, also aus dem faschistischen Spanien oder Libyen unter Gaddafi, wo wenn irgendwie so Kritik aufgekommen ist, dann oft in Sportstadien. Und in Österreich erzählt man sich aus jener Zeit, dass unter dem Deckmantel der Vorurteile gegen die Piefke, also die Deutschen, die da ja im Großreich dann aufgetaucht sind in Österreich, um Fußballspiele zu spielen, dass das im Kontext dessen, dass man sich da als österreichischer Fan geoutet hat und für die österreichischen Vereine also die unterstützt hat, dass da das manchmal so übergeschwappt ist in so eine leichte Kritik auch des politischen Regimes und so. Expliziter war das allerdings in Deutschland im Rahmen des RKB Solidarität, Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität, der, glaube ich, jetzt im kommenden Jahr sein 130. Jubiläum feiert. Also ursprünglich ein Fahrrad Verband im Arbeitersport, wo es dann tatsächlich während des Dritten Reichs so war, dass aufgrund der so etablierter Zusammenhänge zwischen verschiedenen Arbeiter, Fahrradfahrern in verschiedenen Städten Deutschlands, die ja auch so entlegene Treffpunkte gekannt haben und gewusst haben, wie man sie dorthin bewegen kann, dass also dort also Widerstandsgruppen diese Fahrradfahrer angewandt haben, um Informationen weiterzuleiten, sich auszutauschen. Also da hat es einen konkreten Zusammenhang zwischen der Tradition des Arbeitersports und dem Widerstand gegen das Dritte Reich gegeben.
Okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter in der Geschichte und kommen einmal zu den bereits erwähnten ArbeiterInnen-Olympiaden, die ja nicht von der Sowjetunion organisiert waren, wie man vielleicht denken könnte, sondern die Organisation, die die ausgerichtet hat, hat sich quasi von unten selbst gegründet. Die Sozialistische Arbeitersportinternationale, kurz SASI, SASI. Genau. Wie hat sich die SASI gegründet und was unterschied die Arbeiterolympiade von den Olympischen Spielen?
Ja, die SASI war eigentlich ein Dachverband von nationalen Arbeitersportverbänden. Also der Arbeitersport war ja vor allen Dingen in den deutschsprachigen Ländern stark, aber auch in anderen europäischen Ländern zum Teil darüber hinaus. Und das Zentrum, also die SASI zunächst unter anderem Namen, aber hat sie 1920, 21 gegründet. Und das Zentrum der SASI war eigentlich tatsächlich immer Österreich. Langjähriger Präsident war Julius Deutsch, einer der sogenannten Austromarxisten, die ja damals, wie soll man sagen, in den 1920er Jahren den linken Flügel der Sozialdemokratie repräsentiert haben, was sich dann schon auch in der Arbeitersportbewegung niedergeschlagen hat. Also gerade in Österreich muss man auch sagen, dass der Arbeitersport in den 20er Jahren ganz stark verbunden war mit dem Republikanischen Schutzbund. also den Arbeitermilizen, den Bewaffneten. Julius Deutsch, der also Präsident der SASE war, war gleichzeitig Vorsitzender des Republikanischen Schutzbunds, also da hat es ganz konkrete Überlappungen gegeben. Aber aufgrund eben der politischen Verhältnisse auch innerhalb der Linken zu jener Zeit, also in der SASE haben sich halt sozialdemokratisch-sozialistische Vereine organisiert, während die kommunistischen dann ihre eigenen Organisationen gehabt haben, ja. Und die Arbeiter-Olympiaden haben sie wesentlich von den gewöhnlichen Olympischen Spielen unterschieden. Also einige Aspekte habe ich ja vorher schon erwähnt. Es hat so diesen Nationalismus dort nicht gegeben. Dann, es war wirklich sehr, also es hat ja so ein Kulturprogramm gegeben bei diesen Arbeiter-Olympiaden, das ganz stark eingebunden war in die sportlichen Wettbewerbe, dieses Gewinnen. Es hat schon Ergebnislisten gegeben, aber es war jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, wer da gewinnt oder nicht. Und dann auch so einen starken sozialen Aspekt. Also bei der Olympiade in Wien 1931, von der ich mehr weiß als von der in Frankfurt 1925, wobei es da sicher ähnlich war. Also da sind ja ganz viele der angereisten Sportler sind ja dann privat in Arbeiterfamilien untergekommen und es haben sie da so ganz viele Verbindungen knüpfen lassen. Und was ich vorher noch vergessen habe, also was schon ein wichtiger Unterschied war jetzt bei den Olympiaden, aber ganz allgemein, also auch bei den Olympiaden, aber ganz allgemein im Arbeitersport waren halt so Prinzipien, die man heute so als Fair Play bezeichnen würde. Also so dieses Prinzip des gegenseitigen Respekts bis hin zu Anekdoten, keine Ahnung, was da der Wahrheitsgehalt ist. Aber das, wenn man beim Fußball zum Beispiel, wenn einem ein Elfmeter zugesprochen wurde, von dem er selber gemeint hat, der sei nicht gerechtfertigt gewesen, dann hat man den mit Absicht verschossen und so. Also wie gesagt, wie sehr solche Sachen dann stimmen, weiß ich nicht, aber allein, dass diese Anekdoten existieren, sagt was über den Geist dieser Bewegung aus.
Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja eben schon angeschnitten, dass die KommunistInnen ihre eigene Rote Sport-Internationale gegründet haben, die dann noch eine weitere Alternative zu den Olympischen Spielen geboten hat, die Spartakiaden. Wie war das Verhältnis der Organisationen zueinander und hat sich das im Laufe der Zeit vielleicht auch verändert?
Ja, da spiegelt der Sport, wie es ja dann doch so oft so ist, auch innerhalb der Linken, halt die allgemeine politische Entwicklung jener Zeit wieder. Also in den 1920er bis dann in die frühen 30er Jahre war die Trennung stark, weil ja nicht zuletzt auch von kommunistischer Seite aus oder von Moskau aus diese Sozialfaschismus-These vertreten worden ist, nach der man auf keinen Fall mit sozialdemokratischen Organisationen zu tun haben sollte. Das hat sich dann gewandelt im Laufe der 30er Jahre hin zu einer Volksfront-Idee, einer breiteren gemeinsamen Organisierung gegen den Faschismus, was sie dann im Kontext des Arbeitersports ja ganz konkret dadurch ausgedrückt hat, dass bei der dritten Arbeitersport-Olympiade 1937 in Antwerpen es dann tatsächlich so war, dass also Athleten, Athletinnen sowohl aus sozialdemokratischen als auch aus kommunistischen Vereinen und Verbänden haben teilnehmen dürfen. Allerdings war das dann natürlich zu einem Zeitpunkt, wo ja die letztlich größten nationalen Arbeitersportverbände in Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei schon verboten waren. Also die Arbeiterolympiade in Antwerpen war im Vergleich zu Wien und Frankfurt sehr klein und man kann dann auch sagen, wiederum, da spiegelt der Sport wohl dann die allgemeine politische Entwicklung in der Zeit wieder, dass diese Volksfront halt vielleicht auch ein bisschen zu spät gebildet worden ist. Aber so ungefähr lässt sich das zusammenfassen.
Nach dem Faschismus war dann ja der größte Teil der Arbeiterinnenbewegung zerschlagen und hast ja gerade auch schon angeschnitten, auch die proletarische Sportkultur. Im Ostblock gingen bis 1990 die Spartakiaden noch weiter, hatten aber nicht mehr einen so großen Einfluss in der Welt. In deinem Buch geht es mit der Zeitspanne von 1947 bis 1989 weiter. Während dieser Zeit waren die De- und antikolonialen Bewegungen weltweit aktiv. Die Bürgerinnenrechtsbewegung in den USA konnte Fortschritte erkämpfen und es gründeten sich auch die ersten Gewerkschaften für SportlerInnen. Welche Rolle nahm dann der Sport für die dekolonialen Bewegungen ein?
Ja, das hat schon eine große Rolle gespielt, so in einem, wie soll man sagen, nationalen Identitätsprozess. Also egal, wie man das jetzt heute politisch beurteilen will, also zu jener Zeit waren ja nationale, sogenannte nationale Befreiungsbewegungen ein wesentlicher Teil der dekolonialen Bewegungen. Und in diesem Kontext war auch also die Bedeutung der Gründung von Sportvereinen und Sportverbänden, die eben selbst gegründet worden sind und nicht im Kontext einer kolonialen Politik entstanden sind, sehr bedeutend. Also das ist bis heute so, also in Ägypten, um jetzt ein Beispiel zu nennen, also Al-Ahli, das ist ein Fußballverein, der heute Insidern zumindest noch bekannt ist, ist eines dieser bekannten Beispiele. Also Al-Ahli gilt so als erster Sportverein, der von Ägyptern für Ägyptern gegründet wurde und nicht von Kolonialmächten. Und in anderen Ländern gibt es viele ähnliche Beispiele. Das hat sich dann natürlich ja ausgedehnt auf Teams, die die ganze Nation vertreten. Also so ein berühmtes Beispiel aus der Fußballgeschichte ist da die Gründung des algerischen Nationalteams 1958, also eigentlich noch ein Jahrzehnt vor der Unabhängigkeit. Es ist halt deshalb eine interessante Geschichte, weil das recht spektakulär zustande gekommen ist, wo eine große Gruppe algerischer Profifußballer in Frankreich in so einer koordinierten Aktion, also über Nacht das Land und ihre Vereine verlassen haben und sich nach Tunesien begeben haben, wo die Führung der algerischen Unabhängigkeitsbewegung im Exil war und dann angefangen haben, Algerien also international zu repräsentieren. Die haben dann natürlich meistens gegen Länder aus dem Ostblock gespielt Staaten, die auch die Unabhängigkeitsbewegung dort unterstützt haben. Aber es war so eine sehr wichtige symbolische Funktion, die das Team erfüllt hat. Aber es hat ja dann auch so also große Sportveranstaltungen gegeben, wie in Jakarta 1963, die GANEFO, die Games of the New Emerging Forces, glaube ich, dafür steht GANEFO. Also wo halt einfach Länder aus, heute würde man sagen, aus dem globalen Süden zusammengekommen sind, um ihre eigene große Sportveranstaltung zu organisieren und nicht unter der Herrschaft von Sportverbänden wie dem Internationalen Olympischen Komitee oder der FIFA, die ja als Teil dieses kolonialen Erbes wahrgenommen worden sind. Es gibt ja da 1966 zum Beispiel bei der Fußball-WM in England, haben ja die afrikanischen Länder die Qualifikation boykottiert, weil es keinen Fixplatz für ein afrikanisches Land gegeben hat. Also der Sport war auch in diesem Kontext durchaus eine politische Arena.
Ja, richtig spannend auf jeden Fall. Die Verflechtung von Sport und der BürgerInnenrechtsbewegung wäre sicherlich auch eine ganze Extra-Folge wert. Wurde aber auch schon sehr viel popkulturell beleuchtet. Magst du uns ein paar kurze Schlaglichter geben?
Ja, also wenn es jetzt wirklich um Schlaglichter geht, also die berühmtesten Beispiele sind immer irgendwie die gleichen, aber was in dem Fall dann schon wichtig zu erwähnen sind, also 1947 Jackie Robinson als erster afroamerikanischer Baseballprofi, also dass in diesem professionellen Sportbereich diese Barriere durchschlagen worden ist, ist ein wichtiger Punkt. Dann kein Zufall, auch wieder Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Ende der 60er Jahre konzentriert sich auch der politische Aktivismus im Sport. Man hat so sehr bekannte Figuren wie Muhammad Ali, der sich also sehr stark ausspricht gegen sowohl Rassismus in den USA als auch gegen koloniale Kriege und Kolonialpolitik im Allgemeinen. Dann 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko, ikonische Proteste, so wie bei der Siegerehrung des 200-Meter-Laufs mit Tommy Smith und John Carlos, die da eine Black-Power-Geste machen und das Gesicht abwenden von der amerikanischen Flagge, während die Hymne gespielt wird, dann ja unmittelbar damals ausgeschlossen worden sind aus dem US-Team. Was man da dazu sagen kann, das ist auch nicht unbedingt allgemein bekannt, also das war ja, also der Ausdruck des Protests war natürlich individuell, aber es hat ja eine Boykottbewegung, die sich dann nicht wirklich durchgesetzt hat, schon vor den Spielen gegeben. Also das sogenannte Olympic Project for Human Rights, wo dann also so Leute wie Tommy Smith und John Carlos sind ja auch schon politisiert zu diesen Spielen gefahren und haben solche Sachen auch durchaus schon geplant gehabt im Falle eben der Möglichkeit, wenn man da eine Medaille gewinnt und dann bei der Siegerehrung auftritt, da sowas zu machen. Und es hat ähnliche Proteste auch gegeben in anderen Sportarten und bei anderen Siegerehrungen, nur dass dieser Moment halt sozusagen ikonisch geworden ist. Wenn wir jetzt noch ein anderes Beispiel aus einem anderen Kontext und vielleicht dann nochmal ein bisschen später nimmt, 1980 in Brasilien um den Fußballclub Corinthians in Sao Paulo, die sogenannte Democracia Corinthiana, wo sich zwei Sachen auf interessante Weise vermischt haben. Also einerseits eine Demokratisierung des Profifußballwesens, also wo halt Spieler in diesem also sehr erfolgreichen brasilianischen Fußballverein einfach eine demokratischere Struktur im Verein und mehr Mitspracherecht gefordert haben und das aber gleichzeitig im Kontext einer eines Militärregimes geschieht, wo also dieses Betonen der Demokratie ja auch eine wenig verschleierte Kritik an dem politischen System war. Und das wären halt so, ja, wie gesagt, wenn es um Schlaglichter geht, wären das so einige der bekanntesten Beispiele.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akaweb.de/abo.
So, dann lass uns mal wieder etwas näher an die Gegenwart kommen. In deinem Buch erzählst du von vielen Community-Clubs, die sich mehrheitlich über Fußball gründeten, aber natürlich nicht ausschließlich. Gab es Auslöser für diese Selbstorganisation? Und daran anknüpfend auch gleich die Frage, was macht ein Community Club eigentlich aus, egal in welcher Sportart?
Ich denke, es gibt also unterschiedliche Epochen. Also in den 1970er Jahren fängt es eigentlich an, nach so mit eigenen Fußballligen, dann oft als wilde Liga oder bunte Liga bezeichnet, da eigentlich hauptsächlich im Kontext einer Alternativkultur. Und dann so später in den 90er Jahren setzte das dann fort, vielleicht mit einem stärkeren, so autonom anarchistischen Element, viel DIY-Kultur, die da reinspielt. Auch vielleicht, also das Zeitalter der Postmodernität, wo so popkulturelle Zusammenhänge auch politisch irgendwie interessanter werden und auch Sport für viele, glaube ich, interessanter geworden ist, als es vorher vielleicht war. Da man hat mehr mit solchen Aspekten des Lebens auch in der Linken kokettiert. Und da bilden sie dann als Vereine, die, ja, es ist viel Fußball, es ist aber relativ viel Kampfsport und Krafttraining und dann gibt es so alle möglichen anderen Bereiche, die das so reinspielt. Das, was diese Vereine gemeinsam haben, ist halt dieses Moment der Selbstorganisierung und Selbstverwaltung. Das ist in den meisten Fällen basisdemokratisch oder horizontal organisiert, oder wie man jetzt heute sagt. Und dann wieder schon, also viele Sachen, die halt so klassisch auch, also bis sich zurückführen lassen, bis in die Arbeitersportbewegung, also dieser Fokus auf das Gemeinschaftliche, die Abschwächung der Konkurrenz und des Wettbewerbs, diese Aspekte auch des sozialen Lernens, die im Sport da verbunden sind. Und noch als zusätzlicher Aspekt, der, glaube ich, alle diese Vereine vereint, ist, dass man der Versuch, also die sportliche Tätigkeit auch an politische oder zumindest soziale Projekte zu koppeln. Also viel dann auch zum Beispiel so im Bereich der ja, also Solidarität mit Geflüchteten, wo dann ja Sport auch so als wie sie ja Kultur oder Musik ist, also so als relativ leichter Icebreaker angewendet werden kann, wo es also auch leicht ist, Gemeinschaft, also zusammen Aktivitäten durchzuführen, wenn einem jetzt gemeinsame Sprachen fehlen oder so. Und das ist schon, finde ich, heute eine sehr interessante Landschaft und es gibt da wirklich viele Beispiele. Das, was halt der große Unterschied zur Arbeitersportbewegung ist, dass es halt nicht so diese gemeinsame organisatorische Klammer gibt, sondern dass diese Projekte und Vereine oft ein bisschen für sich selber vor sich hinwursteln, was ja okay ist, aber je nachdem, was man jetzt für Vorstellungen von politischer Arbeit und politischer Organisierung hat, könnte es ja auch interessant sein, wenn sie das ein bisschen stärker verbinden würde, auch vielleicht so mit gemeinsamen Zielsetzungen. Und das, also gerade für jemanden wie mich, sind das spannende politische Fragen und wird ja interessant zu sehen sein, wie sie das in Zukunft weiterentwickelt. Mhm.
Ja, spannende Ansätze auf jeden Fall. Ein Thema, das wir bis dato noch gar nicht so richtig besprochen haben, war und ist die Rolle von Frauen im Sport. In deinem Buch schreibst du unter anderem über Roller Derby als einen Sport, der mehrheitlich von Frauen und Queers praktiziert wird. Erzählst aber auch von feministischen Antifa-Fight-Clubs. Auch in der historischen Arbeiterinnenbewegung gab es schon viele Frauensportvereine. Wie hat sich das Verhältnis von linker Sportkultur und der feministischen Bewegung über die Jahrzehnte entwickelt?
Würde ich auch wieder sagen, also da scheidet sich jetzt der Sport nicht so viel von dem, wie das wohl allgemein in der Linken ist. Also ich glaube, also selbst ich bin ja alt genug, um selbst in meiner eigenen Biografie sagen zu können, dass es schon also positive Entwicklungen, also ich schon positive Entwicklungen miterlebt habe, aber es ist natürlich da viel Luft nach oben, wie man heute sagt. Also was ich dann auch noch dazu sagen kann, nachdem ich hier in Schweden lebe und wenn ich mir so diese Vereine, die es hier im Norden Europas gibt, anschaue, also da gibt es ja auch nochmal graduelle Unterschiede. Also ich glaube, ich bin ja eigentlich Schwedenkritiker, aber gerade so in diesem Bereich, denke ich, ist, also da bin ich dann tatsächlich oft überrascht, wenn ich auf den europäischen Kontinent fahre, wie man hier sagt, also was gerade zum Beispiel also so Geschlechterrepräsentation in linken Zusammenhängen allgemein anlangt und auch, würde ich sagen, in den Sportvereinen. Also hier in den linken Sportprojekten, die es gibt, gibt es schon eine starke Präsenz von Frauen und nicht-binären Personen, die zum Teil dort auch federführend sind. Also historisch ist es ja so, also das Thema war das tatsächlich schon in der Arbeitersportbewegung. Also wenn man sich die Zeitschriften der damaligen Zeit anschaut, also es gab die Freie Turnerin zum Beispiel und also es ist diese Frage, wie es damals geheißen hat, die Frauenfrage ist da schon thematisiert worden und man hat dafür sich in Anspruch genommen, dass also der Arbeitersport auch zur Emanzipation der Frauen beiträgt. Also es gibt da schon so ein historisches Vermächtnis, aber klar, also wie sie das dann realiter niedergeschlagen hat, beziehungsweise der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also das zieht sich ja leider bis heute durch und bedarf auch entsprechender Analysen und Verbesserungen. Mhm.
Ich habe auch noch mal eine kleine Nachfrage zu den Community-Clubs. Geht es da dann wirklich nur um Clubs oder Vereine, in denen quasi selber Sport gemacht wird? Oder also wo stehen da zum Beispiel Fankultur oder Vereinigungen, die dann zum Beispiel halt ja Fußball gucken und nicht selber spielen, die aber trotzdem Teil dieser Sportlandschaft sind?
Es gibt da starke Überlappungen, also wenn man sich zum Beispiel so Turniere anschaut, die gerade Anfang oder 2000er Jahre groß waren, die Mondiale Antirassisti in Italien zum Beispiel, also da waren immer, also Teams von St. Pauli-Fans natürlich unter anderem. Also ich glaube, diese Überlappung gibt es schon. Es gibt schon Leute, die sind Fans und dann gleichzeitig spielen halt auch selber gern, in dem Fall Fußball oder andere Sportarten. Gleichzeitig würde ich aber sagen, also sowohl, sage ich jetzt einmal, analytisch als auch politisch, gibt es da schon einen Unterschied. Also Leute, die sich wirklich primär, also aus linker Perspektive, auf Fankultur konzentrieren, haben da schon auch nochmal andere Themen. Also, oder ob es jetzt umgekehrt gesagt. Also ich glaube, Leute, so richtige, so linke Fußballfans, glaube ich, sind manchmal enttäuscht, wenn sie mich treffen, weil mir so Themen wie Pyrotechnik und so sagt, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Also ich habe jetzt da nichts dagegen, aber das ist nicht Teil meines Alltags und ob man jetzt da Pyrotechnik abbrennen darf oder nicht im Stadion, ist mir relativ wurscht. Ich verstehe aber, dass für Leute, die jetzt da wahnsinnig viel Zeit ihres Lebens da reinstecken und in dem Zusammenhang auch mit Repression zu tun haben, dass das halt wichtige Themen sind. Aber ich glaube, das ist schon nochmal ein anderer Bereich, als jetzt halt viel Zeit reinzustecken, einen alternativen Sportverein oder so einen alternativen Kraftraum oder so aufzubauen. Also ja, es gibt Überlappungen, aber es sind schon noch einmal unterschiedliche Bereiche. Mhm.
Ja, sehr, sehr spannend. Damit sind wir dann jetzt auch am Ende angelangt. Außer es gibt von deiner Seite noch Anmerkungen oder Fragen.
Na, danke fürs Interesse.
Ja, danke für das spannende Gespräch auf jeden Fall. Ich habe sehr viele neue Anstöße mitgenommen. Und es gäbe natürlich auch wie immer noch viel, viel mehr zu besprechen. Aber es gibt ja zum Glück die aktuelle AK-Ausgabe, nämlich AK 721 und natürlich auch dein Buch zum Weiterlesen. Genau, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe und denke den ZuhörerInnen auch. Hier wie immer der Hinweis, dass es diesen Podcast und AK nur dank eurer Abos gibt. Wenn du also noch kein Abo hast oder auch ein AK-Abo an jemanden verschenken möchtest, Weihnachten steht ja auch vor der Tür, findest du alle Abo-Optionen unter www.akweb.de/abo. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut!